sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich hier den Aspekt der Hyelonephrose, und Sie werden hinterher feststellen, dass ich einen bestimmten Fokus auf bestimmte Teilgebiete, die unter anderem wesentlich mit dem Begriff der Hyelonephrose zusammenhängen. Gut, also zunächst brauchen wir vielleicht eine Definition. Was ist das eigentlich? Also die Erweiterung des Nierenbecken-Kelchsystems fällt natürlich darunter. Und primär können wir allerdings keine Aussage treffen, welche Ursache hat das Ganze? Vor allen Dingen auch nicht, welche Auswirkungen hat das auf die Nierenfunktion? Und wir können auch keine primäre Aussage treffen, ist das Ganze möglicherweise sogar regredient oder progredient? Und wir sehen jetzt hier schon eigentlich sehr schön ein Ultraschallbild, wo uns die Niere ganz augenscheinlich hier mit einer Hyelonephrose vorgestellt wird. Wir haben hier letztendlich das Nierenbecken, was hier, vielleicht könnt ihr das sogar zeigen, ne, leider doch hier. Ja, also wir haben hier ein aufgeweihtes Nierenbecken und wir sehen auch, dass die Kelche auch betroffen sind und wahrscheinlich ist sogar auch das Nierenparenchym verschmälert. Gut, natürlich stehen den Pränataldiagnostikern auch der Ultraschall zur Verfügung. Man kann natürlich das Ganze auch screenen, das wird auch so durchgeführt und wir sehen hier oben auch schon die Häufigkeit aufgezeigt. Also bis zu 5% eigentlich der Ungeborenen betrifft das. Wir haben allerdings auch eine sehr hohe spontane Remissionsrate. Allerdings auch eine Persistenz, ein Viertel der Patienten haben auch noch einen auffälligen Befund nach der Geburt oder während der Geburt. Und das Ganze ist natürlich, wenn es höhergradig, da sehen wir gleich was zur Einteilung, natürlich auch mit einer entsprechenden klinischen Relevanz verbunden. Und die Prävalenz der Hyelonephrose betrifft also auch postpartal die Kinder 1-2%. Und wesentlicher Aspekt ist natürlich auch schon während der Schwangerschaft die 28. Schwangerschaftswoche. Hier hat man die Möglichkeit, über den Ultraschall das herauszufischen sozusagen. Und da gibt es eben diesen anteroposterioren Durchmesser, wo man letztendlich dann schaut. Und das ist eigentlich hier auch ganz schön nochmal gezeigt, wenn ich das mit dem Cursor hier einmal zeigen kann. Also das wird hier letztendlich gemessen und zwar von anterior nach posterior. Und alles, was unter sozusagen 7 mm ist, wird noch als Normalbefund bezeichnet. Ich brauche das jetzt nicht vorlesen, also alles, was drüber ist, da natürlich ein geringes Risiko für eine Progredienz. Natürlich wird auch da nochmal ein Folgeschall durchgeführt und sobald das über einen Zentimeter geht, da möchte man eigentlich schon das Ganze im Follow-up etwas genauer anschauen. Gut, dann gibt es natürlich eine Einteilung von den entsprechenden Gesellschaften hier für, von der Society of Fetal Ultrasound und hier sieht man natürlich der Grad 1 sozusagen, das ist eine unauffällige Niere, da haben wir also überhaupt gar keine Veränderung. Wir sehen auch nicht einmal das Nierenbecken in irgendeiner Form. Und dann kommen also diese Formen, wo wir also dann von einem Befund SFU2 sprechen. Da haben wir natürlich schon eine gewisse Kelchdilatation, die wir hier sehen und wir sehen natürlich auch im entsprechenden Schnitt auch hier schon ein erweitertes Nierenbecken. Noch ist es in dem Fall so, dass eigentlich das Dach sozusagen, die Fornices, schauen noch normal konfiguriert aus. Das Ganze kann man sich vorstellen, wenn das dann zunimmt, dann haben wir natürlich auch eine Dilatation aller Kelchgruppen und irgendwann flachen auch hier diese Strukturen ab und wir beginnen auch schon mit einer Feststellung, dass wir eine gewisse Parenchymverschmälerung haben, die dann hier sozusagen schon ziemlich ausgeprägt ist und hier verstreichen sozusagen hier die ganzen. Man ist also nicht mehr in der Lage eigentlich das Hohlsystem den einzelnen Gruppen, also Kelchgruppen und auch dem Pylon ausschließlich zuzuordnen. Und es gibt neuere Einteilungen, wo auch eine Gruppe 5 dabei ist, das ist dann so diese komplette ausgesackte oder sagen wir mal die entsprechende Sackniere. So, wir haben pränatal die Möglichkeit, das schon herauszufinden. Möglicherweise auch postnatal ist es ein Zufallsbefund beim Screening aus anderen Gründen möglicherweise. Oder wir haben schon den symptomatischen Patienten oder Patientin. So, postpartal, abhängig vom Alter und von der Hydrierung. Auch hier wieder, hier ist jetzt der besagte 1 cm noch Normalbefund und das brauche ich nicht vorlesen, das sehen Sie, können Sie sich, denke ich, selber auch merken, dass wir da unterschiedliche Graduierungen haben. Ab 2 cm haben wir ein relativ hohes Risiko und müssen das Ganze gut im Auge behalten. Hyelonephrose ist erstmal eine Beschreibung vom aufgeweiteten Nierenbecken. Das sagt uns noch überhaupt nichts über die Ursache aus, das habe ich vorhin schon gesagt, anklingen lassen. Natürlich haben wir die Möglichkeit, gerade beim Buben, es können sogenannte Harnröhrenklappen vorliegen. Die kann man also auch schon im pränatalen Stadium feststellen. Da will ich mich jetzt nicht drauf fokussieren, auch auf den vesikouretralen Reflux, der natürlich auch einhergeht mit den Harnröhrenklappen. Das ist nämlich Folge davon. Möchte ich auch jetzt nicht groß ansprechen. Steine können uns auch begegnen, die sozusagen einen Aufstau des Harnleiters bis hin zur Niere ermöglichen. Auch das nicht. Der Megaureter ist letztendlich auch eine Beschreibung. Das kann nämlich durch einen Reflux sein oder eben durch eine Obstruktion im Bereich des einmündenden Harnleiters in die Harnblase. Auch das klammere ich jetzt erstmal aus. Mich interessieren die anderen Erkrankungen oder das ist das, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, nämlich die Ureterabgangsstenose. Und vielleicht noch kurz, auch hier gibt es natürlich was von den entsprechenden internationalen Fachgesellschaften, was soll man eigentlich machen? Und wir haben vorhin schon bei dem Vortrag vom Kollegen Jamos gesehen, also es gibt bestimmte Algorithmen, der ist relativ erstmal einfach, so meint man, also postnatal, wenn wir pränatal bereits eine Hydronephrose festgestellt haben, dann macht es Sinn, postnatal auch nachzuschauen. Und wenn wir eine mehr oder minder ausgeprägte Uni- oder sogar beidseitige Dilatation haben, müssen wir uns überlegen, wollen wir, der Begriff ist vorhin auch schon gefallen, wollen wir ein Miktionszysto-Urethrogramm haben, wo wir natürlich feststellen können, während der Füllung, ob es einen Reflux gibt oder auch während der Miktion. Das ist also auch wichtig, dass man das entsprechend unterscheidet und auch der Link, dass man hier möglicherweise mit der Szintigraphie das Ganze weiter abklärt. Wenn wir hier keine Auffälligkeiten haben, auch dann ist es eigentlich empfehlenswert, dass man den Ultraschall nochmal wiederholt. Also Ureterabgangsstenose ist eine besondere Form, das heißt, wir haben eine Abflussstörung im Bereich des Pylons zum proximalen Harnleiter. Das ist an Zentren wiederum relativ häufig, sonst ist es mit einer auf 1000 Geburten, also auch eigentlich eher eine noch seltene Geschichte. Wir haben hier Ursachen da sozusagen anführen können. Wir haben einmal die embryonale Stenose, also etwas Intrinsisches, was dazu führt, dass es nicht vernünftig abfließt. Oder aber auch ein aberrierendes oder kreuzendes Gefäß im Bereich des Nierenunterpols. Das Ganze kann auch in Kombination übrigens auftreten. Gut, die OP-Indikation, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer hin. Was heißt eigentlich Symptomatik? Was heißt Nierenfunktionsverlust? Ich sage das schon mal. Also man sagt eigentlich, wenn wir 40% unterschreiten, ist das ein wesentlicher Baustein, der uns dazu führt, dass wir möglicherweise was tun müssen. Und eben die zunehmende Hydronephrose, das kann man auch daran erkennen, dass man im Ultraschall beispielsweise eine Parenchymverschmälerung sieht. Säugling offene Nierenbeckenplastik. Wir haben auch festgestellt, das kann man auch sozusagen minimal invasiv machen, aber das muss auch benefiziell sein. Und deswegen sage ich es eigentlich nur, weil man muss nicht alles durchführen, was technisch möglich ist, sondern es muss auch für den Patienten eine bestimmte benefizielle Folge haben. Danach mehr oder minder auch die laparoskopische Nierenbeckenplastik. Bei Jugendlichen, glaube ich, ist es völlig unstrittig, dass da die Nierenbeckenplastik laparoskopisch Vorteile bietet. Auf den Roboter könnte ich theoretisch auch noch kommen, das spare ich mir jetzt. Möchte Ihnen eigentlich hier zeigen, ich habe natürlich damit zu tun gehabt, noch in Deutschland, also wir haben das natürlich für alle Altersgruppen mal herausgefunden, also technisch geht das. Und auch die Morbidität oder die Komplikationsraten ist gerade in der Gruppe völlig vertretbar, nämlich nicht anders als in den älteren Patientengruppen. Das heißt aber immer noch nicht, dass man das immer noch anbietet und das tun wir auch gar nicht. Wir haben eigentlich eher die Kinder, die ab einem halben Jahr oder ein Jahr alt sind, die wir dann der Laparoskopie zuführen. Jetzt nochmal Ultraschallbilder. Hier sieht man nochmal, hier ist es ausgemessen, hier steht jetzt leider nicht. Wir mussten den Namen ja auch sozusagen hier unkenntlich machen. Jetzt weiß ich selber gar nicht, wie breit das hier ist, aber wir können es mir glauben, dass das zu weit ist. Also das ist sozusagen hier schon das extrarenale Nierenbecken. Ja, also das ist intrarenal. Die Niere ist verändert. Ich zeige Ihnen noch, dass man das auch entsprechend hier messen muss und messen kann. Das ist ein anderer Patient. Also an mehreren Stellen misst man hier die Parenchymdicke. Und ich glaube, das ist selbsterklärend, dass das bei dem Befund hier eine erhebliche Verschmälerung ist, die ein weiterer wesentlicher Baustein ist für die Indikation, dass man eine Ureterabgangsstenose operiert. Das ist für Sie, glaube ich, ganz, ganz interessant nochmal. Also mir ist wichtig, und das werden wir auch immer in unseren Frühbesprechungen, geben wir das immer durch und exerzieren das und fragen auch, was ist eigentlich die auffällige Kurve, nämlich diese hier, also die rote. Das heißt, wir haben hier eine Funktion, die wir beschreiben können und wir haben hier, dass der Tracer sozusagen ansteigt und er soll auch wieder abfallen. Und das zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt und auch mit Hilfe möglicherweise eines Medikamentes, also man gibt Lasix zu einem bestimmten Zeitpunkt und sieht dann eigentlich einen gewissen Abfall dieser Kurve. Das heißt, die grüne Kurve, das heißt die Niere auf der rechten Seite, hat keine Abflussstörung. Und diese Kurve ist auffällig, da ist nämlich kein Abfluss da. Auch nicht unter Lasics Gabe. Was passiert, wenn wir eine Verzögerung haben, aber nach Lasic fließt es ab, dann ist es noch eine sogenannte kompensierte Ureterabgangsstenose. Wenn es weiterhin keine Probleme gibt, keine Symptome, keine Auffälligkeiten im Ultraschall zusätzlich und so weiter, dann ist das System noch kompensiert und nicht dekompensiert. Das ist auch ganz wichtig, dass man diese Dinge ein bisschen auseinanderhalten kann. Wenn wir jetzt hier mal dramatische Bilder anschauen, wir haben natürlich auch noch mit der Schnittbildgebung, auch die MRT-Diagnostik erlaubt uns bestimmte Hinweise. Also hier mal eine massive Aufweitung und Abflussstörung, auch hier, das sind alles unterschiedliche Patienten. Hier sehen wir sogar hier den Abfluss, der noch eigentlich unauffällig erscheint und hier auf der anderen Seite ein massiv abflussgestörtes System. Und natürlich, vorhin ist es auch schon gefallen, natürlich haben wir auch die Möglichkeit bei Patienten, die man nicht ohne weiteres zum Beispiel einer MCU zuführen kann, wo wir im OP in entsprechender Narkose über eine Zystoskopie einen Katheter einbringen und Kontrastmittel geben. Da sieht man aber hier schon, dass wir offensichtlich hier auch ein aufgeweitetes System haben. Der Harnleiter ist von seinem Durchmesser, ist der völlig unauffällig, aber hier oben ist ein Problem. Das ist ein klassisches Bild für eine Ureterabgangsstenose. Ja? Das ist ein Baustein, den brauchen wir in vielen Fällen nicht, aber in manchen Fällen eben doch, wenn es eben nicht ganz klar ist und wir zum Beispiel auch überlegen, sind apparierende Gefäße die Ursache, die nämlich nicht immer, sagen wir mal, dazu führen, dass man scintigraphisch eine Abflussstörung sieht. Gut, hier nochmal, weil ich es gerade gesagt habe, mit dem apparierenden Gefäß, also am Unterpol, das ist also hier zu sehen und da ist es hier nochmal zu sehen und ich habe jetzt auch gleich einen Film, wo man das sehen kann. Das ist jetzt hier die offene Operation, die hat natürlich, ist ein standardisiertes Verfahren mit einem extrem guten Outcome. Und das ist jetzt das System auf der linken Seite. Hier wäre unten, da wäre kranial und hier sieht man das aufgeweitete Nierenbecken. Offensichtlich ist hier der Harnleiter schon angeschlungen und hier ist das Problem. Früher hat man das sozusagen so weit reseziert, dass man wirklich das Gefühl hatte, dass man möglichst viel reseziert hat. Man braucht das allerdings nicht. Wichtig ist, dass der Abfluss hier ungehindert ist. Also man macht es heute eigentlich nur noch sparsam und dann eben entsprechend mit einer End-zu-End-Anastomose. Das zeige ich Ihnen gleich. Hier haben wir mal ein Video, das ist schon ein bisschen älter. Das hat auch bestimmte Nachteile, das zeige ich gleich. Also hier sind wir hier mal auf der rechten Seite. Es gefällt mir aber deswegen, weil wir hier gleich sehr schön sehen. Also das ist hier wieder der Harnleiter. Da, ich hoffe, den Cursor kann man einigermaßen sehen. So, und dann sieht man auch das aufgeweitete Nierenbecken gleich. Und was man noch sieht, hier sieht Gefäße über dem, hier oben ist links, ist das Nierenbecken und hier ist der Harnleiter. Das sind die sogenannten apparierenden Gefäße, die von außen zusätzlich noch das Ganze komprimieren. Und dann wird das hier durchtrennt. Und jetzt sieht man eigentlich schon da, das wird jetzt nicht mehr das Ganze Nierenbecken sozusagen resiziert nur ein Anteil und der Harn, der jetzt in den Bauch fließt, das ist auch kein Problem, das kann man hinterher absaugen, braucht man gar nicht, würde gar nichts passieren. Der Harnleiter muss spatuliert werden, damit er eine größere Fläche für die, einen größeren Durchmesser für die Anastomose bietet. Das Ganze macht man über einen sogenannten Double J, das ist so ein Schweineschwänzchen in beide Richtungen, dass es letztendlich schön liegen bleibt. In dem Fall ist der vorher schon eingebracht, in den meisten Fällen machen wir erst die Hinterwand und dann legen wir den Katheter ein und platzieren ihn, dann, wie man es hier sieht, dann im Nierenbecken und dann wird das Ganze zirkulär komplettiert. Und was man eigentlich nicht macht, ist, der Professor Horcher sitzt da hinten, der hat das Wort gesehen, man würde den nie so nackt präparieren, den Harnleiter, das macht man nicht. Ja, also man will auch die Durchblutung, muss man auch gewährleisten. Aber man darf auch mal einen Film zeigen, der schon ein bisschen älter ist, wo es zumindest vom Prinzip erkennbar ist, aber wie man es vielleicht nicht mehr unbedingt machen sollte. Gut, dann haben wir hier was ich sehr spannend finde, das haben wir auch schon vor Jahren mal publiziert. Es gibt natürlich auch Doppelanlagen und die muss man natürlich auch erstmal herausfischen. Und auch die können, wenn es den Unterpol betrifft, eine Obstruktion haben. Der Oberpol, nur mal so am Rande, das ist eher der refluxivere. Und dann hat man einen schönen, dicken, kräftigen Megaureter. Und hier sieht man eigentlich möglicherweise zwei Harnleiter, die ziemlich ähnlich ausschauen und oder gleich ausschauen, auch miteinander zusammen verlaufen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht den falschen irgendwie behandelt. Gut, also, und warum habe ich das gezeigt? Weil wir auch hier ein Video haben, das haben die beiden Kollegen, die jetzt hier auch was präsentiert haben, also die Kollegen Tonhoff und der Springer zusammen operiert. Und es ist etwas, was ich sehr spannend finde, weil wir hier sozusagen eigentlich nur erstmal einen Harnleiter sehen und einen aufgeweiteten Unterpol. Und, ja, und was wir hier direkt sehen, ganz spannend, wir haben hier einen normalen Harnleiter, der nach oben zum Oberpol geht. Und hier ist so ein etwas kümmerlicherer Harnleiter, der zieht aber hier in dieses Unterpol aufgeweitete Nierenbecken. So, und mehr als dass man das durchtrennen kann, geht erstmal nicht. Und dann fließt gleich auch wieder der ganze Urin ab. Ja, ich lasse das einfach mal so laufen. Hier haben die Kollegen eine Skizze gemacht, wie das hinterher ausschalten wird. Man wird auf jeden Fall einen Stent brauchen, damit das Ganze nicht hinterher irgendwie schrumpft. Jetzt wird es abgeschnitten. So, und dann haben wir einen gewissen Überrest, den man dann nehmen kann, um das Ganze auch so ein bisschen wegzuhalten. Jetzt wird hier einmal das aufgeweitete Nierenbecken eröffnet. Der Urin ist dann abgeflossen und wird abgesaugt. Man hat hier Haltefäden zur Bauchwand, damit das alles etwas einfacher ist. So, und jetzt gehen wir hier an den Harnleiter, den wir unbedingt erhalten müssen, der natürlich auch zum Oberpol geht. Und jetzt wird letztendlich von unten wurde ein Katheter schon gelegt, der ging bis oben in den Oberpol hinein. So, einmal kurz überprüft, dann wird er wieder reingesteckt. Das heißt also Gürtel und Hosenträger. Man hat also letztendlich das System nach oben noch beschient, falls irgendwas hinterher im Rahmen der Seit-zu-End-Verbindung oder Seit-zu-Seit, muss man sogar fast sagen, falls das irgendwo schrumpfen sollte. Und jetzt wird hier dieser normale Harnleiter, der zum Oberpol zieht, wird jetzt seitlich an das erweiterte Nierenbecken vom Unterpol genäht. Und das Ganze wird noch zusätzlich gleich, jetzt kommt da gerade der Katheter von außen. Man kann den transrenal, man kann es aber auch durch das aufgeweitete Pylon durchstecken. Ist nichts anderes als eine Bronüle, wo dann der Double J durchkommt. So, und der wird dann, der eine Teil bleibt sozusagen hier im aufgeweiteten Nierenbecken und der andere wird runtergeschoben bis in die Blase. Und dann wird die Anastomose komplettiert. Und da muss man sich auskennen mit solchen Sachen. Und deswegen hat mir das Video so gut gefallen. Ja, haben Sie gut kooperiert. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, kurze Anmerkung, weil das, glaube ich, das sollten die Kliniker wirklich Wert legen beim Befund, dass hier weniger der Abfluss oder das Links-Rechts-Verhältnis, das ist ja auch problematisch. Was viel, viel wichtiger ist, und das haben Sie in Ihrem Bild wirklich schön gezeigt, war, dass der intrarenale Transit bei dieser Niere völlig versagt hat. Das heißt, der Tracer ist gar nicht vom Parenchym in das Nierenbecken gekommen. Und das ist eine viel, viel wichtigere Aussage, weil ich glaube, daran kann man sehr, sehr gut dann feststellen, wenn man es genug eingeschaut ist und das auch erkennt, dass dann wirklich die Operationsindikation gegeben ist. Ja. Wollte nur kurz anmerken, weil dass das einfach wichtig ist, dass man darauf wirklich auf den Befund Wert legt.
Und wenn ich das ergänzen darf, ich fände es sogar noch, also ebenso wichtig, wenn wir tatsächlich noch mehr den Austausch mit dem Nuklearmediziner vor Ort hätten bei den Besprechungen, wenn wir Indikationen besprechen. Und nicht der arme Radiologe, der das nur gelegentlich sieht. Also natürlich ist das zu wichtig. Ja, absolut.
Ja. Umek vom Beckenbodenzentrum am AKH. Gibt es ein Mindestalter für die Operation, für die nämlich insbesondere endoskopische Operation am Kind?
Also wir haben, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben das seinerzeit noch in Hannover gezeigt, dass wir die Kinder, wenn sie 2 Monate, 3 Monate alt waren, haben wir laparoskopisch operiert. Und das dauert dann auch 150 Minuten. Aber die haben keinen echten Benefit, weil der Schnitt ist ja so klein bei einem Säugling, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und wir haben aber zumindest zeigen können, dass es geht. Und eigentlich ist man von diesem Feasibility-Gedanken eigentlich wieder weggekommen, sondern man möchte eigentlich das, sagen wir mal, anbieten, was für den Patienten oder die Patientin da am meisten Sinn macht. Ja. Und natürlich schauen wir uns vorher an, mit allen Tools, die wir zur Verfügung haben, ob das jetzt, sagen wir mal, das Isotopennephrogramm ist oder vielleicht auch ein Uro-MR, was eigentlich vorliegt. Und der große Vorteil bei der minimalinvasiven Technik ist halt die Magnifikation. Wir sehen ganz genau, wenn die nicht vorbereitet sind, wo es zieht eigentlich was lang. Also es gibt eigentlich Ein richtiges Alterslimit gibt es eigentlich für die Technik nicht, aber die Patienten werden ja üblicherweise nicht am ersten Lebenstag operiert. Und im Zuge der wenigen Zeit, es gibt natürlich sogar Fälle, die beschrieben sind anekdotisch, wo intrauterin auch ein Nierenbecken schon rupturiert ist. All diese Dinge gibt es. Ja, also insofern, wir haben aber eigentlich die Zeit, dass man bestimmte Dinge noch machen kann und planen kann. Und wenn ich es richtig wiedergebe, ist, glaube ich, das Isotopennephrogramm sollte man auch nicht unter 4 Wochen geben. Ja, ist ja, glaube ich, die Grenze, ne?
Dann vielen herzlichen Dank.